Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken nochmal für diesen Tag, möchte dir danken auch für diesen Morgen, möchte danken auch, was wir jetzt von Rumänien so gesehen haben und erfahren haben, auch das, was Daniel so gesagt hat. Ja, Herr, wir preisen dich, dass du ein Gott bist, der uns helfen kann, der uns nahe ist, der bei uns ist, der um uns ist, Herr Jesus. Und wir preisen dich, dass wir einfach alles, was wir haben, was wir sind, erbeten dürfen, immer wieder ganz neu, Herr. Keiner von uns hat sich das gegeben, was wir sind, Herr. Wir preisen dich, dass wir ganz schlicht und einfach immer wieder auch heute Morgen vor dich treten dürfen als Kinder Gottes, Herr. Die wissen, dass sie errettet sind, die sie erlöst sind, dass wir dich haben. Ich bitte dich jetzt ganz viel Gnade für diesen Morgen, für diese Zeit, die wir jetzt miteinander haben, Herr. Amen. Wenn ich mir keine Zeit nehme, stille zu werden vor dem Herrn, dann sage ich, dass ich das tägliche Leben ohne Jesus schaffe. Ich brauche ihn nicht. Das hatte ich irgendwo gelesen, das hat mich ganz tief betroffen gemacht, und als ich das so gelesen habe, habe ich mir gesagt, nee, das will ich nicht. Und das hat mir ganz neu einen Schub gegeben in meiner Begegnung mit Gott, morgens nicht zu schludern. Denn ich will nicht, dass Gott von mir denkt, ich brauche ihn nicht. Und so möchte ich morgens in den Himmel eintreten, denn dort gehöre ich eigentlich hin und dort lebe ich eigentlich. Und dort ist mein Vater, dem ich begegnen möchte. In Epheser Kapitel 2, Vers 6 schreibt Paulus, und Gott hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das hat er geschrieben, Kapitel 2, Vers 6. Und zuvor hat er geschrieben, 1, Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen im himmlischen in Christus. Also wir sind Kinder Gottes und wir haben Zugang zum himmlischen Vater. Und so treten wir in das Himmlische ein. Und wir nehmen das Wort Gottes und wir beugen unsere Knie vor Gott, dem Vater, und wir treten in die Gegenwart Gottes. Und dann treten wir aus dem Himmlischen heraus und so kommen wir herab auf diese Erde, aber wir waren beim Vater, wir waren im Himmel. So wie Mose. Das ist ein Mann, der mich immer wieder fasziniert hat, vom Anbeginn an meines Glaubenslebens, als ich zu Jesus gefunden habe, wie dieser Mann in die Gegenwart Gottes getreten ist. Es war mir immer Beispiel und leuchtendes Beispiel, eben auch wie er dann zurückgekehrt ist aus dieser Gegenwart Gottes mit leuchtendem Gesicht. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 16, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wir sind Menschen, die in zwei Welten leben, im Himmel und auf der Erde. Und so steigen wir morgens in den Himmel hinauf und bewegen uns in der Gegenwart Gottes. Und dann steigen wir herunter auf die Erde und wir nehmen das Himmlische mit uns mit und sind ausgerüstet und zugerüstet für den Alltag, in dem wir stehen. Und dafür betet Paulus, damit wir himmlisch leben auf Erde, auf der Erde. Und das ist der Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Epheser Kapitel 1, Vers 17 und die Verse 19 bis 20. Und da heißt es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euren Geist mit Weisheit erfüllt und sich selbst eurem Geist offenbart, dass ihr ihn erkennt. Und er betet weiter dann in Vers 19, welche die überschwängliche Kraft für uns, die Glaubenden, ist, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in dem Christus wirkte, den erweckte er nämlich von den Toten auf. Bis Vers 17 zeigt Apostel Paulus seinen Lesern alles, auf was sie haben, was sie sind. Er schreibt davon, dass sie Erlöste sind. Er schreibt davon, dass sie den Geist Gottes haben, dass sie das Unterpfand des Geistes Gottes haben. Er schreibt davon, dass sie Söhne Gottes sind, dass sie Töchter Gottes sind, des himmlischen Vaters sind. Er schreibt davon, dass sie geliebt sind. Er schreibt, dass sie vor Grundlegung der Welt aus erwählt worden sind. Also diesen ganzen Reichtum und noch viel mehr, was sie haben. Und trotzdem gibt es noch mehr. Und Paulus betet. Und was mir aufgefallen ist im Epheserbrief, das habe ich noch schon, ich studiere schon wirklich lange die Bibel, aber was mir noch nie so aufgefallen ist und was mir so bewusst geworden ist im Epheserbrief, in den ersten drei Kapiteln, ist, Paulus ist ein ständiges Gebet. Der ganze Epheserbrief ist ein Gebet des Apostel Paulus. Paulus betet. Und Paulus betet hier dann noch weiter. Zuerst sagt er auf, was sie alles haben. Und dann betet er, dass sie noch mehr den Vater erkennen. Und was auf sie wartet, was sie alles haben, den ganzen Reichtum. und dass in diesem Reichtum, den sie schon haben, noch zunehmen. Es soll ihnen noch vermehrt die Augen aufgehen, den ganzen Reichtum und die Herrlichkeit Gottes des Vaters zu erkennen. Nun, sie werden nicht jeden Tag neu den Heiligen Geist bekommen. Wir beten manchmal etwas falsch und ich stehe auch morgens auf und bete: Herr, ich brauche deine Weisheit, ich brauche dein Licht, ich brauche deine Kraft, als ob Gott mir seine Kraft in der Nacht weggenommen hätte. Und wenn ich jetzt morgen aufstehe, sie wieder ganz neu mir abholen muss, wieder ganz neu bekommen muss. Aber so drücke ich mich einfach aus. Und das ist, irgendwo ist das falsch auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist auch nichts Falsches dabei. Wie soll ich es denn auch anders sagen? Aber was ich meine, ist schlicht und einfach, dass ich mich in einer ganz demütig Gott darum bitte, Gott den Vater der Herrlichkeit darum bitte, hilf mir heute in deiner Kraft zu leben, in deiner Weisheit zu leben, in deinem Licht zu leben, sodass das, was ich heute tue, durch den Alltag hindurch, dass das dich ehrt. Schenk mir das einfach vermehrt, dass ich darin zunehme. Und dafür betet Paulus, dass der Heilige Geist sie zu Gott führt, damit die Christen erkennen, wie reich sie sind und was für einen Schatz an Weisheit, an Licht und an Kraft haben und dass sie das ausschöpfen, dass sie darin wachsen, dass sie darin zunehmen. Wir befinden uns auf einem Weg im christlichen Leben. Es ist ein Weg, den wir gehen hier unten auf dieser Erde, auf dem wir einfach vermehrt Erkenntnis Gottes brauchen, damit wir weise leben, damit es hell wird, damit es Licht wird und wir die Kraft haben, durch den Alltag hindurchzugehen und Kraft haben, auch ans Ziel zu kommen. Das brauchen wir. Und das sind die drei Dinge, die ich in den letzten Monaten mein Denken geprägt habe, die mir irgendwie Gott so aufgeschlossen hat. Wir brauchen Weisheit, wir brauchen Licht und wir brauchen Kraft. Und wenn ich morgens aufstehe, sind das die drei Dinge, für die ich bete und die ich da hineingehe. Wir brauchen noch viel mehr vielleicht, wir brauchen noch Liebe, gehört auch noch dazu. Aber das sind die Dinge, die mir aus diesem Text heraus jetzt für mich einfach so prägend waren. Und das ist das Erste, was wir uns heute Morgen anschauen wollen. Wir brauchen vermehrt geistgewirkte Weisheit im Alltag, um himmlisch zu leben, um auf dieser Erde zurechtzukommen mit dem Leben, wie Gott sich das mit uns vorstellt. Und Paulus schreibt, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euren Geist mit Weisheit erfüllt und sich selbst eurem Geist offenbart, dass ihr ihn erkennt. Das ist die demütige Bitte an den himmlischen Vater. Er möge uns vermehrt Weisheit geben, mit dem Ziel, den Vater noch viel mehr und umfassender zu erkennen. Und diese Erkenntnis des Vaters vermittelt uns eine Weisheit, die uns fähig macht, dann so zu leben, wie Gott es sich vorstellt, wie es Menschen entspricht, die Gott auch wirklich kennen. Und Weisheit beginnt mit der Erkenntnis Gottes. In Hiob Kapitel 28, da ist die Frage gestellt, Vers 20, woher kommt Weisheit und woher kommt Verständnis? Und dann folgt dann die Antwort in Vers 28, Furcht Gottes ist Weisheit und Abstand nehmen vom bösen Verstand. Sprüche 9, Vers 10, die Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht und den Heiligen erkennen ist Verstand. Also Weisheit zu leben hat seine Quelle, dass ich in der Gemeinschaft mit dem Vater lebe und ihn immer besser kennenlerne. Das sind weise Menschen. Und ihn zu kennen und den Vater zu kennen und Gott zu kennen, das bedeutet immer auch, dass ich weiß, was er möchte, was er von mir möchte, was er sich vorstellt, wie er sich vorstellt, dass ich mein Leben gestalte. Das heißt, ich habe jemanden, der mir zeigt, wie man als Mensch richtig lebt. Und Weisheit ist also nicht etwas, das wir außerhalb von Gott finden, das wir außerhalb auch der Gebote Gottes finden, das wir außerhalb der Bibel finden, sodass wir selber unser eigener Gesetzgeber sind und dass ich weiß, was gut und richtig ist, sondern wir brauchen diesen Anschluss an den himmlischen Vater, wir brauchen den Anschluss an das Wort Gottes, damit wir wissen, wie stellt sich Gott mein Leben vor, wie soll ich richtig leben? Wie stellt sich Gott vor, was gut ist, was schlecht ist? Wir hatten ja Urlaub in letzter Zeit. Und im Urlaub waren unsere beiden Kinder da, oder die Rali ist jetzt noch da, der Michael ist wieder abgereist, und haben wir Spiele gemacht. Und bei einem Spiel, was wir da so gemacht haben, sagte meine Frau bei einem Zug, der war nicht weise, der war dumm und blöd. Und das heißt, das war einfach nicht richtig. So kann ich nicht gewinnen. Das führt nicht zum Ziel. Wenn das so weitergeht, dann werde ich verlieren. Also mit solchen Zügen kann man einfach kein Spiel gewinnen, wenn man sich so unweise, so dumm anstellt. Das heißt, wir brauchen vermehrt Weisheit von Gott, um die Dummheiten des Lebens und törichten Entscheidungen zu vermeiden. Um Entscheidungen zu treffen, die Gott gefallen, die Gott wohlgefällig sind, die ihn ehren, die etwas sichtbar zu machen, dass wir mit Gott in Beziehung stehen und die uns auch an das Ziel bringen. Nun, als ich den Begriff der Weisheit einmal nachstudiert habe, ist ein unheimlich weiter Begriff, wenn man da hineinschaut. Aber er hat eines immer Bezug zum praktischen Leben. Zum Beispiel Weisheit brauchen wir, oder ist davon die Rede im Alten Testament, dass die Handwerker Weisheit brauchten beim Bau des Tempels. Die brauchten Weisheit. Sie brauchten ein Wissen, sie brauchten eine Fertigkeit, wie man den Tempel baut. Sie mussten wissen oder sie wussten, wie man die Steine zubereitet. Sie waren ausgerüstet mit Fertigkeit und mit Weisheit, wie man diesen Tempel eben baut, wie man die Dinge zusammenfügt, wie man das alles macht. Die Bibel spricht von Weisheit, von einer Fertigkeit, dass ich weiß, wie ich damit umgehe, wie ich das mache. Und so gehört Weisheit in unser Leben hinein. Weisheit brauchen wir zum Bearbeiten eines Ackers. Wenn wir unser Gärtle haben, wir haben jetzt immer keine Landwirte mehr heute Morgen unter uns, aber damals waren noch viel Ackerarbeit, also Bearbeiten eines Ackers. Weisheit gehört zum Führen einer Ehe. Weisheit gehört zur Erziehung eines Kindes. Weisheit gehört zu jeder Form der Arbeit im Büro, wo ich arbeite, in der Gemeinde, wo ich arbeite, wo ich etwas mache. Weisheit ist die Fähigkeit, gesunde und richtige Entscheidungen zu treffen und nach Gottes Willen zu leben. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie man das macht. Denn auf dem menschlichen Leben oder im menschlichen Leben, im menschlichen Bereich gibt es ja immer auch das Phänomen des Misslingen. Es kann mir ja auch das Leben misslingen, es kann mir auch meine Arbeit misslingen. Und wir bitten Gott, dass unser Leben gelingt. Und dafür brauchen wir aus dem Himmel heraus Weisheit, Weisheit von oben. Jedoch gelingendes Leben misst sich nicht an unserem Kontostand, misst sich auch nicht an unserer Karriereleiter, sondern sie misst sich an dieser Frage, kenne ich Gott besser, liebe ich ihn mehr, ist mein Vertrauen zu ihm gewachsen, hat es zugenommen, ist mein Gehorsam leichter geworden. Und auch wenn Misserfolg da ist, es gelingt uns ja nicht immer alles, ist die Frage, ehre ich Gott immer noch? Und je mehr wir den Vater erkennen und sein tiefstes Wesen erfassen, wer Gott, wer mein Vater wirklich ist, was er in Wirklichkeit ist, verstehen, was er für uns getan hat, dass uns das so ganz tief bewegt, dass wir das erfassen, seine Vergebung, seine Versöhnung, die er uns geschenkt hat, was wir Gott bedeuten, und was er uns bedeutet, dann wird die Weisheit unser Herz erfüllen und wir werden einen Wandel führen, der weise ist, weil er genährt ist von einer Begegnung mit dem Vater, genährt ist von einem Gott, dem wir vertrauen und auf den wir unsere Hoffnung setzen, einem Gott der Güte, einem Gott der Barmherzigkeit, einem Gott, der uns gerettet hat, der sein Leben gegeben hat für mich ganz persönlich. Und wenn wir das ganz tief erfassen und wenn uns das, ich sag's mal so flapsig, wirklich umhaut, dann wird Weisheit unser Leben füllen. Und dann werden wir auch nicht mehr fragen, oh, darf ich dieses noch tun oder darf ich jenes noch tun oder wo ist die Grenze? Dann werden irgendwo brennende Fragen sich auflösen. Weisheit brauchen wir jeden Tag. Wir wissen oft keinen Rat, wir wissen oft nicht, wo es lang geht. Wir wissen oft nicht, wie wir leben sollen, was Gott hier jetzt ganz konkret meint, was Gott jetzt ganz konkret auch gefällt. Wir suchen den richtigen Weg und das sind so allerlei Entscheidungen, die da sind, die wir treffen müssen. Und da brauchen wir Weisheit. Da müssen wir Gott kennen, damit er uns gute Gedanken geben kann, damit er uns einen guten Rat geben kann. Und Weisheit kann man nicht messen, aber man kann es sichtbar machen. Und im Alten Testament schon. Und auch im Neuen Testament wird es gesagt, in 5. Mose, Kapitel 4, Vers 6, da heißt es von Mose, wo er geschrieben hat an sein Volk, so bewahrt die Satzungen und Bestimmungen und Gebote und tut sie. Denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Und das soll den Heidenvölkern zum Zeugnis dienen. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk. Und Jakobus schreibt in Kapitel 3, Vers 13 ähnlich. Und er stellt die Frage, wer ist weise unter euch? Wer ist verständig unter euch? Dann führt er weiter aus, der zeige aus einem guten Lebenswandel seine Werke, getan in Demut, die aus der Weisheit schöpft. Wir brauchen Weisheit, um Gott zu ehren. Und wir brauchen vermehrt geistgewirktes Licht für den Alltag, um himmlisch zu leben. Wir brauchen Weisheit und wir brauchen Licht. Paulus schreibt von geistgewirkter Offenbarung. Das heißt, wir bekommen etwas zu sehen, da wird ein Schleier weggetan. Wir verstehen Dinge. Wir brauchen Licht für unseren Weg. Und wir dürfen beten für Licht in den praktischen Dingen des Alltags, für unser Leben, in den praktischen Dingen mit Gott, dass mir Licht gegeben wird. Und ich eine Lösung finde, für welche Situation auch immer, eine Lösung finde für meine Not. Auch eine Lösung finde für ganz banale Dinge im praktischen Alltag. Neulich hat unsere Spülmaschine getropft. Sie laufen lassen und ist Wasser rausgetropft auf den Küchenboden. Dann haben wir ein Töpfchen genommen, haben das drunter gestellt, wo es rausgetropft ist. Und dann anschließend halt wieder ausgeleert. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt warten wir mal auf bessere Zeiten. Und das ging so einige Wochen. Und eines Tages, da kam mir plötzlich die Idee, ich könnte vielleicht die Gummiränder sauber machen. Und dann habe ich das gemacht und dann hat das aufgehört. So kann Gott Licht schenken im praktischen Alltag, dass wir geführt werden und Gott mir etwas zeigt und ich eine Lösung finde, eine Lösung habe, dass es plötzlich hält und sagt, Mensch, das sollte ich jetzt vielleicht mal tun. Vielleicht weiß ich doch gar nicht, was dabei rauskommt. Ich wusste nicht, was dabei rauskommt. Aber ich habe es einfach gemacht. Wir dachten schon, wir brauchen eine neue Spielmaschine. Und das geschieht immer alles übernatürlich. Das kommt auch nicht von mir. Das kommt auch nicht von mir, dass ich jetzt vielleicht so klug bin. Und da ist auch gar kein Rauschen gewesen der Situation, auch gar keine Ekstase. Es ist einfach eine Idee, einfach ein Gedanke, der mich bewegt. Und wir folgen dem Gedanken und wir merken, Gott hat Licht angezündet. Gott hat mir irgendetwas an Schubse gegeben, das soll ich jetzt machen, soll ich jetzt tun. Und ich tue das und ich merke, das ist gut, das hilft, das ist eine Lösung. Licht brauchen wir vielfältig, um die Bibel zu verstehen. Wir lesen die Bibel und ich denke, das passiert uns immer wieder. Wir lesen die Bibel und wir kommen manchmal nicht weiter. Wir verstehen einfach nicht, wie die Zusammenhänge sind. Da bleibt mir ein Vers verschleiert und ich kann ihn einfach nicht verstehen. Und dann bewege ich diesen Vers einige Tage. Ich lese vielleicht darüber nach, vielleicht höre ich auch eine Predigt. Aber irgendwann auf einmal kommt ein Licht und plötzlich wird mir bewusst, plötzlich wird mir klar, jetzt weiß ich, was das bedeutet. Jetzt weiß ich, wie das zusammengehört. Jetzt weiß ich, wie sich das einartet in mein Verständnis hinein. Licht brauchen wir, um unsere Erlösung zu verstehen und im Glauben zu wachsen. Wir brauchen Licht, um zu verstehen, was Gott für uns getan hat. Licht für unsere Sünde, um die Gnade zu begreifen und die Freude, gerettet zu sein. Licht brauchen wir, damit wir umkehren können von einem falschen Weg, dass wir Buße tun können, dass wir uns beugen können vor Gott, dass wir umkehren von dem falschen Weg, auf dem wir uns befinden, von dem Weg weg von Gott. Und dass Gott uns ruft zur Umkehr, sagt, hey, komm zurück, da brauchen wir Licht. Und dass es Licht wird in unserem Herzen und wir anfangen zu begreifen, wo ich stehe und dass mein Weg ein falscher Weg ist. So hat ja alles auch angefangen bei uns in unserem Leben. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6 heißt es, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und dieses Licht Gottes ist eine Gabe Gottes und das brauchen wir immer wieder neu. Und deshalb bitten wir Gott, dass er uns Licht gebe für unseren Weg, Licht gebe für unser Leben, Licht gebe zu verstehen. Und jeden Sonntag schaltet Gott das Licht an. Im Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes ist immer Licht auf meinem Weg. Es ist immer Licht auf meinem Weg. Das Problem liegt bei uns, dass wir manchmal mit dem Licht nichts anzufangen wissen. Dann brauchen wir Licht für das Licht, das Gott uns eigentlich schon gegeben hat. Gott kann in einer Depression auch Licht geben. Ich habe ja ein bisschen Probleme, wenn man so diese positiven Beispiele bringt, weil nicht immer das Leben ja so positiv ausgeht. Aber er kann uns Licht geben, auch in einer Depression kann er das schenken, dass es auch wieder hell wird. Dass es wieder hell wird. Ich las von einem Mann, es war ein Pastor, der lebte 10 Jahre in einer Depression. Und seine Frau hat ihn immer wieder gefragt, was kann ich tun für dich? Und er sagte, bete, bete, bete. Und eines Tages sind sie zusammen gefahren, es war ihr Hochzeitstag, da fuhren sie auf der Straße in den USA und da stieß er plötzlich einen Jubelschrei aus und sagt, es ist Licht geworden. Jetzt ist es wieder Licht. Wir haben einen Gott, der uns erleuchten möchte, dass wir in der Erkenntnis zunehmen, der uns Licht geben möchte für das Wort Gottes, der uns Licht geben möchte für das Leben, das oftmals so rätselhaft ist, so verschleiert uns vorkommt. Der Herr kann uns Licht geben. Er ist unser Hirte, der uns führt auf rechter Straße. Und alle seine Wege sind richtig. Und er kann uns Licht geben, er kann uns führen, er kann uns lenken. Licht geben, dass wir die Zusammenhänge der Welt verstehen, dass wir Licht haben, den Zeitgeist zu durchschauen. Wenn wir die Bibel lesen und wenn wir das Wesen der Welt verstehen, und damit wir auch widerstehen können, damit wir eben auch richtig leben können. Wir brauchen Licht von der Souveränität Gottes, was er nach seinem Willen alles lenkt, wie er unser Leben lenkt, wie er diese Welt lenkt, dass wir das verstehen. Wir brauchen Licht, damit wir begreifen das Leid, das wir in dieser Welt sehen, aber das Leid auch, das wir in unserem Leben vielleicht sehen. Licht, dass wir erkennen, dass das Leben einen Sinn macht für uns. Also immer wieder Licht auf alles, damit wir widerstehen, damit wir durchhalten, damit wir aushalten, damit wir verstehen, damit wir Zusammenhänge erkennen. Psalm 36, Vers 9 sagt, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Wir brauchen Licht Gottes, um zu verstehen. Wir brauchen Gott, damit er uns erleuchtet, sonst bleiben wir im Dunkeln. Und das Dritte, was wir brauchen, wenn wir Weisheit haben und wenn wir Licht haben, wir brauchen vermehrt geistgewirkte Kraft für den Alltag, um himmlisch zu leben. In den Versen 19 bis 20 spricht Paulus, wie überwältigend groß diese Kraft Gottes ist. Und er schreibt hier, welche die überschwängliche Kraft für uns, die Glaubenden, ist, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in dem Christus wirkte, den weckte er nämlich von den Toten auf. Und zwar die Kraft steht euch zur Verfügung, mit welcher er in Christus am Werke war, als er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt hat zur Rechten Gottes. Also hier ist die Rede von Kraft, hier ist die Rede von Wirkkraft, hier ist die Rede von Macht, hier ist die Rede von Stärke. Und das alles im Übermaß. Weise sein ist gut, Licht zu haben ist gut, aber wir brauchen Kraft, dass wir das dann, was Gott uns als richtig zeigt, wo er sein Licht auf unseren Lebensweg gelenkt hat, dass er uns das auch schenkt, dass wir das leben können, dass wir da widerstehen können, dass wir das tun können, was weise ist, dass wir das tun können, wo Gott sein Licht draufgelegt hat. Und das war meine Hoffnung, als ich zu Jesus gefunden habe. Als ich zu Jesus kam, da wusste ich eines, ich brauche eine Kraft, die Sünde in mir zu besiegen. Ich wusste, ich habe die Kraft nicht zum Leben. Ich schaffe mein Leben nicht. Ich schaffe das nicht. Ich brauche eine Kraft, die mich verändert und die mir hilft, das auch wirklich das Richtige zu tun und dann wieder abzugleiten, wieder zu fallen, wieder irgendwo dorthin zu gehen, wo ich schon mal war. Ich brauche eine Kraft für den Alltag, damit ich leben kann. Ich schaff's nicht. Und das ist die Hoffnung für uns alle, dass diese Kraft da ist, die unser Leben verändern kann. Das wollte ich, dass mein Leben verändert wird. Dass dort, wo wir festgefahren sind, wo sich absolut nichts mehr bewegt, wo wir vielleicht auch an uns selbst verzweifeln und alle Hoffnung aufgegeben haben, und das ist gut, dass wir dann eine Kraft finden bei unserem himmlischen Vater, die uns durch den Alltag bringt und die uns auch durch das Leid trägt. Paulus sagt seinen Lesern, dass diese große Macht und Kraft Gottes für die Gläubigen da ist. Aber lasst mich da jetzt gleich ein bisschen das einfügen. Ich will da auch davon nichts wegnehmen. Aber ich möchte schon doch vielleicht zur Korrektur ein bisschen betonen, wir werden dadurch nicht Batman, ja, die so durch das Leben schwirren, so von einer Häuserwand zur anderen durch das Leben gehen. Die Kraft Gottes ist auch kein Wasser, an dem wir so einfach auftreten, so nachdem wie ich es brauche, und jetzt werde ich da so gefüllt, mit mir nichts, dir nichts. Und mir wurde so bewusst in diesem Zusammenhang, ich denke, dass das Beispiel Jesu uns immer wieder lehrt, dass die Kraft Gottes uns nicht alle Schmerzen und aller Müdigkeit und jeglichen Kampfes befreit. Wenn wir Jesus in Gethsemane beobachten, wenn wir das lesen, da war ganz bestimmt die Kraft Gottes bei ihm. Die war ganz bestimmt da. Aber wir lesen auch, wie er Blut geschwitzt hat, diesen Weg Gottes zu gehen. Und wie er betete, Vater im Himmel, himmlischer Vater, und er war seinem Vater ganz, ganz nahe. Lass diesen Kelch bitte vorübergehen. Er wollte, ich sag's mal so, diesen Weg als Mensch nicht gehen. Er fügt dann auch hinzu, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber ich denke, das hilft uns zu verstehen, wie wir diese Kraft Gottes in unser Leben einbauen. Aber nichtsdestotrotz, Paulus macht deutlich, dass die Auferstehungskraft Gottes für seine Kinder da ist. Eine Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Diese immense Kraft, die Tote auferwecken kann, die gibt uns Gott für unser Leben. Und wer seinen Gott kennt, der weiß, was das Übermaß an Größe seiner Kraft für die Glaubenden ist. Und diese Kraft steht hier eben, ist für euch, die glauben, für uns, für seine Kinder, für seine Söhne und Töchter da. und wir wissen, was richtig ist, wir wissen, was falsch ist, wir haben das Licht Gottes und dann brauchen wir Kraft, damit wir das umsetzen können im Alltag. Gott lässt uns nicht allein. Und wenn wir schwach sind, dann brauchen wir Kraft. Und wir wollen ein Leben führen, das Gott gefällt, dann brauchen wir Kraft. Und Gott hat ein Leben für uns und er hat Aufgaben für uns und er weiß, dass wir schwach sind. Das weiß Gott. Ist nichts Neues für ihn. Das ist unser Wesen. Und deshalb gibt er uns die Kraft. Und dafür sollen uns die Augen aufgehen. Und wie oft gehen wir zur Arbeit und morgen ist wieder Montag und dann müssen wir wieder arbeiten, vielleicht größtens vor dem Montag, vor der Arbeit, wo wir hineingehen müssen. Mein Urlaub endet jetzt so langsam, dann muss ich auch wieder aufstehen, morgen in die Arbeit gehen, obwohl ich pensioniert bin, muss ich trotzdem arbeiten und arbeite ich. Wie oft gehen wir zur Arbeit in den Tag hinein und wir fühlen uns matt und wir fühlen uns schwach. Aber wir dürfen uns auf die Kraft Gottes verlassen. Für alle Aufgaben, die der Herr für uns hat, da hat er auch genügend Kraft für uns. Und da ist eben auch Hoffnung da für Veränderung. Die Sünde steckt in uns, das Nichtwollen dessen, was Gott gefällt. Und die verlässt uns auch nicht. Und deshalb kämpfen wir immer noch mit der Selbstsucht und mit dem Egoismus. Und wir kennen die Macht in unserem Herzen, die uns wegzieht vom Willen Gottes. Wir wissen das. Wie wir uns innerlich auf uns selbst zurückziehen, auf uns selbst konzentrieren. Und wie wir uns immer wieder fragen, wie komme ich am besten daraus, wie komme ich am besten weg? Und diese Macht, ich erlebe das selber immer wieder und ich bin überrascht, wie unfassbar groß und stark die sein kann. Und wir erleben es immer wieder, wie wir blockiert sind. Wir kennen die Kräfte oder die Kraft in unserem Herzen. Und damit wir widerstehen und damit Dinge sich ändern, brauchen wir nicht weniger als Gottes Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und jetzt denke jeder an seine Situation, wo du drin stehst vielleicht, mit der du kämpfst. Das sind die einen, die es nicht fertig bringen, vielleicht den Zehnten zu geben. Das sind die anderen, die ständig neidisch sind oder wieder andere, die ständig Anerkennung suchen. Das ist ihre Motivation, die sie antreibt, die sie vorwärts treibt, was sie bewegt. Das sind die Stolzen, die Arroganzen, das sind die anderen, die ständig richten. Andere können es nicht ertragen, dass man ihnen Unrecht tut. Sie müssen sich ständig reinwaschen, dass ihre Motive rein sind. Und dann wieder andere, die uns mit Vorurteilen begegnen, die immer bei uns die schlechtesten Motive vermuten, oder bei den anderen. Andere werden getrieben von Geiz und von Gier. Ist immer noch auch bei uns da. Und in allem merken wir, wir brauchen eine Kraft, die uns hilft, das zu überwinden, die uns den Sieg schenkt, die uns befreit auch, die uns verändert. Und wir merken, reden allein mit anderen Menschen ist gut und beten miteinander ist schön, ist gut. Aber ich muss raus aus dieser Not. Da muss ich rauskommen. Raus aus dem, was mir anhaftet. Raus aus meiner, was mir anklebt an mir. Raus aus meiner Sünde. Ich muss da drüber stehen. Und für alle diese Kämpfe hat Gott uns ausgerüstet mit Kraft. Und wir dürfen wissen, dass Christus größer und stärker ist als alle Mächte der Sünde, alle Mächte des Todes und alle Mächte des Teufels. Und egal in welcher Situation wir uns befinden, egal in welcher Situation du dich befindest, mit welcher Sünde du zu kämpfen hast, die Kraft Jesu, die ihn von den Toten auferweckt hat, ist da, um unser Leben zu verändern und es wie eine Sonne scheinen zu lassen. Es gibt Hoffnung und Gott ist schon am Werk. Er kann in meinem Leben wirken, er kann in deiner Ehe wirken, er kann in deiner Ehe wirken, er kann in meiner Familie wirken, in meiner Umgebung wirken, er kann in unserer Gemeinde wirken, er kann bei meinem Chef wirken. Lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben. Manchmal sieht man nichts. Geht mir auch so. Und dann denke ich, ach komm, hat sowieso keinen Sinn. Lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben. Gott kann wirken. Gott kann tun. Und wir brauchen Kraft für so ziemlich alles im Leben. Wir brauchen Kraft zur Vergebung, wir brauchen Kraft zur Veränderung, Kraft für unseren Dienst, für unsere Arbeit, für den Alltag, für unsere Beziehungen. Wir brauchen die Kraft Gottes. Bitte fragt mich jetzt nicht nach dem Rezept. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir sind nicht Batman und es gibt auch nicht so einen Wasserhahn, den man so einfach aufmacht und dann funktioniert das, schwupps. Und wir laufen so durch das Leben, fröhlich und lächelnd. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass die Kraft Gottes da ist. Ich weiß aber selber immer auch nicht so, wie das genau so funktioniert. Ich weiß nur, dass es funktioniert, weil ich das selber immer wieder auch erlebe. Ich weiß, dass diese Kraft der Auferstehung da ist. Wie gesagt, ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß das. Und ich denke, vielleicht ist ein Geheimnis, das uns Paulus nennt, wenn er schreibt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9, wo er betet und wo Jesus ihm sagt, ich möchte dich wissen lassen, meine Gnade reicht dir aus, das heißt, deine Kraft reicht dir aus. Und dann wird es begründet, an der Stelle deiner Schwachheit ist meine Kraft vollkommen. Und dann denkt Paulus darüber nach. Der Herr genügt, seine Gnade reicht aus. Und das richtet ihn auf und das tröstet ihn. Und so geht er weiter, er ist weiterhin noch schwach und er fühlt diese Schwäche. So enorm, da möchte ich so unheimlich stark fühlen. Er fühlt diese Schwäche, aber die Kraft Gottes ist da. Denn, wenn das der Fall ist, sagt sich Paulus, dann, wenn ich am schwächsten bin, dann ist der Herr am stärksten. Und dann sagt Paulus, dann will ich mich freuen, wenn ich schwach bin. So wie Jesus sagt, meine Kraft in dir genügt. Die Kraft des Auferstandenen ist da. Paulus ist machtlos. Und dann kommt er zu Gott in seiner Schwachheit. Dann erfährt er die Kraft Gottes. Sie ist da. Jemand sagte, wir sind hohe Gedanken des Apostel Paulus und sie sind schwer nachzuvollziehen und schwer nachzudenken. Und er führt weiter aus, aber du hast deine Bibel und du hast deine Knie. Gebrauche beide und das hilft. Das ist es, was wir brauchen und das ist es, was wir haben. Wir haben Weisheit, wir haben Licht und wir haben Kraft. Und wir beten darum und Paulus bittet für die Epheser und wir bitten für uns und wir bitten auch für die Gemeinde, für jeden anderen, für uns, dass Gott uns vermehrt geben möchte. Wir können es uns nicht selbst produzieren. Wir sind machtlos. Aber wir bitten Gott, uns darin wachsen zu lassen. Wir sind abhängig von ihm, dass er es uns schenkt. Wir bitten darum, um Weisheit, um Licht, um Kraft, dass er es uns schenkt. Und das scheint mir noch wichtig zu sein, wir wenden uns an den himmlischen Vater. Es heißt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe. Wir bitten unseren himmlischen Vater, bitte, lieber Vater, gib mir vermehrt von dem, was ich brauche. Der Geist Gottes wirkt nicht ohne den Vater, denn den Vater der Herrlichkeit. Deshalb wenden wir uns an den Vater der Herrlichkeit, damit er den Geist Gottes beauftragt, uns in den ganzen Reichtum hineinzuführen. Und diese drei Dinge begleiten mich seit neuestem, seit einigen Wochen, einigen Monaten in den Tag hinein. Ich brauche Weisheit, ich brauche Licht und ich brauche Kraft für den Alltag. Und deshalb schaut nicht nach links und schaut nicht nach rechts. Schaut auf zu eurem Vater der Herrlichkeit und betet für euch und andere, dass das Wirklichkeit wird für euer Leben und auch für das Leben der Gemeinde. Gott, der Vater, hat uns bereits alles gegeben. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts haben. Ja, also wenn wir morgens aufstehen, ist es ja nicht so, dass wir gar nichts haben. Aber was wir noch brauchen an Fülle, was uns noch fehlt an Fülle, das will er uns schenken, weiterführen. Wir sind ja schon reich beschenkt. Wir sind ja schon reich beschenkt mit Weisheit, mit Licht und mit Kraft. Und was Paulus eben sagt in den ersten Versen von Epheserbrief, was wir alles sind und was wir alles haben. Aber wir brauchen noch viel, viel mehr, damit wir diesen Weg mit Jesus, damit wir diesen Weg mit Gott gehen können. Dass wir vermehrt Weisheit haben für den Alltag, ganz praktische Dinge und natürlich für das Leben mit Gott. Dass wir Licht bekommen, dass wir verstehen. Und natürlich, wenn das alles Kraft haben, wenn wir verstehen, Licht haben und verstehen, dass wir auch die Kraft dann haben, das umzusetzen, in den Alltag reinzubringen. Und das ist möglich. Das ist möglich. Ich möchte mit einem Zitat von Spurgeon schließen, wenn er sagt, behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumsstücke, sondern glaube ihnen, halte sie fest und mache von ihnen Gebrauch. Liebe Geschwister, das bitte ich für euch, bitte ich für mich, für uns gemeinsam, dass wir aufstehen, den Tag hineingehen und sagen, Herr, ich brauche deine Weisheit, ich brauche dein Licht und ich brauche deine Kraft. Und Gott möchte uns das schenken. Es ist nicht so, dass er uns das nicht geben möchte, er möchte uns das schenken. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken, dass du ein Gott bist, der gerne schenken möchte. Es gibt dabei immer noch viele Fragen, Herr, weil das einfach nicht so automatisch oftmals funktioniert. Aber du bietest es uns an und wenn wir so diesen Epheserbrief gerade sehen, wie hier Paulus betet, Gott darum bittet, so wissen wir und dürfen wir wissen, dass du uns das auch geben möchtest. Dass wir mit Weisheit gefüllt sind. Dass wir mit Licht erfüllt sind. Und dass wir Kraft haben, das alles umzusetzen. Zu deiner Ehre und zu deinem Lobpreis. Herr, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass mir auch nochmal ganz so neu bewusst geworden ist, wie das alles wirklich von dir kommt, wie das Gnade ist, wie du uns beschenken möchtest, wie wir einfach stille stehen und so wie Paulus einfach vor dir stehen in aller Schwachheit des Lebens. Und wenn wir morgens wieder aufstehen und morgen wieder aufstehen, wenn wir durch diesen Tag hindurchgehen, so danken wir dir für all das, was du uns schenken möchtest und beschenken möchtest. Es ist möglich, Herr. Es ist möglich und wir wollen dich nicht zum Lügner machen, Herr. Wir preisen dich für diese Geschenke, die du uns jeden Tag neu geben möchtest, damit wir zu deiner Ehre leben, damit wir auf dem Weg bleiben, der zum Ziel führt, dich eines Tages in der Herrlichkeit wirklich zu begegnen. Wir preisen dich und wir danken dir für all deine Hilfe. Wir danken dir, dass wir dich kennen. Wir danken dir, dass wir dich haben. Amen.